lesen wir Josua Kapitel 9 und wir lesen heute nur bis Vers 14. Als dies nun alle Könige hörten, okay, und das ist jetzt das, was davor passiert ist, natürlich, dass Israel Ai und Jericho umgebracht, oder kann man sagen, jetzt erobert hat, ist besser formuliert, Gottes Gericht eigentlich vollstreckt haben. Und dann auch, dass Israel den Bund mit Gott erneuert hat. Als sie das hörten, die diesseits des Jordans auf dem Bergland und in der Schefala und der ganzen Küste des großen Meeres wohnten, im Libanon gegenüber, also dem Libanon gegenüber, die Hethiter, Amoriter, Kanaaniter, Pheresiter, Heviter und Jebusiter. Sechs eigentlich verschiedene Bevölkerungsgruppen hier. Da versammelten sie sich einmütig, um gegen Josua und gegen Israel zu kämpfen. Große, verbundene Feinde gegen Gott und sein Volk. Man würde denken wahrscheinlich, dass jetzt kommt irgendeine Erklärung, wie Josua gegen diese sechs Könige, diese sechs Bevölkerungsgruppen gekämpft hätte. Oder gekämpft hätte, aber nein. Wir sehen hier etwas ganz anderes. Vers 3. Als aber die Einwohner von Gibeon hörten, was Josua mit Jericho und Ai getan hatte, da gebrauchten sie eine List und sie gingen hin und verstellten sich als Abgesandte. Sie nahmen alte Säcke auf ihre Esel und alte zerrissene und gepflickte Weinschläuche, auch alte und gepflickte Schuhe an ihre Füße und zogen abgenutzte Kleider an. Und alles Brot ihres Speisevorrats war hart und schimmlig. Und sie gingen zu Josua ins Lager nach Gilgal und sprachen zu ihm und zu den Männern von Israel: Wir sind aus einem fernen Land gekommen, so macht nun einen Bund mit uns. Da sprachen die Männer von Israel zu den Hevitern, das sind die Gibeoniter, waren auch Abstammung von dieser Hevitern: Vielleicht wohnt ihr in unserer Nähe. Wie könnten wir da einen Bund mit euch machen? Sie aber sprachen zu Josua: Wir sind deine Knechte. Und Josua sprach zu ihnen: Wer seid ihr und woher kommt ihr? Und sie sprachen zu ihm: Deine Knechte sind aus einem sehr fernen Land gekommen, um des Namens des Herrn, deines Gottes willen, denn wir haben die Kunde von ihm vernommen und alles, was er in Ägypten getan hat, auch alles, was er den beiden Königen der Amoriter jenseits des Jordans getan hat, Sihon, dem König von Hesbon, und Og, dem König von Bashan, der in Astaroth wohnte. Darum sprachen unsere Ältesten und alle Einwohner unseres Landes zu uns und sagten: Nehmt Speise mit euch auf den Weg und geht hin ihnen entgegen und sprecht zu ihnen: Wir sind eure Knechte, so macht nun einen Bund mit uns. Dieses, unser Brot, das wir als Speisevorrat aus unseren Häusern nahmen, war noch warm, als wir auszogen, um zu euch zu gehen. Nun aber siehe, ist es hart und schimmlig. Und diese Weinschläuche waren neu, als wir sie füllten. Und siehe, sie sind zerrissen. Und diese, unsere Kleider und unsere Schuhe, sind abgenutzt worden von der sehr langen Reise. Da nahmen die Männer Israels von ihrer Speise, aber den Mund des Herrn befragten sie nicht. Lesen wir auch noch Vers 15. Und Josua machte Frieden mit ihnen und schloss einen Bund mit ihnen, dass sie am Leben bleiben sollten. Und die Obersten der Gemeinde schworen ihnen. So, wir finden hier eine Stelle, wo Israel sozusagen Frieden mit ihren Feinden schließt. Israel schließt Frieden mit dem Feind. Warum haben sie das getan? nicht, weil sie wussten, dass Gibeon der Feind war. Sie wurden betrogen. Wir haben gelesen, dass Vers 1 und 2, da ist ein großes Gefahr, das sind 6 Bevölkerungsgruppen, die gegen Israel sich verbunden haben. Da ist der Feind direkt vor Augen, da sieht man ihn. Das ist wie der Löwe, der brüllt. Und du weißt, hier ist Gefahr vorhanden, hier muss ich was tun, ich werde angegriffen. Aber wo ist es schwerer zu erkennen, dass der Feind oder dass diese gottlose Welt Menschen zerstören will? Oder wir können es anders sagen, Menschen verhindern wollen, Gottes Wille zu tun. Wo und wie, wann ist das schwerer? Das ist, wenn es sehr, sehr dezent, wenn es sehr heimlich, wenn es mit List und Betrug passiert. Sozusagen nicht der brüllende Löwe, der vorne ist, sondern diese schleichende Schlange, die zwischen die Reihen herumkriecht. Das ist nichts Neues, dass Menschen mit Betrug andere Menschen eigentlich zerstören oder irgendwie sich einen Vorteil bewirken wollen. Wir wissen das auch aus der Geschichte, dass es immer wieder passiert ist. Und jeder kennt eigentlich das trojanische Pferd. Das ist jetzt so im Alltag Sprache verwendet, dass es sogar jetzt ein Computervirus gibt, das heißt ein Trojaner. Weil das versteckt sich hinter etwas, das eigentlich gar nicht so schlimm ausschaut. Man klickt drauf und boom, jetzt hast du diesen Computervirus auf deinem Rechner und kann große Probleme machen. Ihr kennt die Geschichte, dass angeblich, das ist, wer weiß, ob es wirklich passiert ist, aber dass angeblich diese eben Kämpfer wollten eben Troja einnehmen. Dies ist ein Teil, wo sie dann diese Stadt nicht einnehmen konnten. Da haben sie diesen Pferd gebaut und haben dann Kämpfer in diesem Pferd versteckt und haben dann auch die Einwohner gesagt, das ist eigentlich ein Geschenk an euch, für euren Gott, um einfach ja, euch eine Freude zu machen. Und wenn ihr das nimmt und so damit umgeht, dann ist alles okay und so weiter. Ich kenne die Geschichte nicht ganz im Detail, aber das ist griechische Mythologie und viel komische Sachen dabei. Aber das Prinzip ist, hier ist etwas, das gut ist für dich, ein Geschenk, nimm es an, aber drinnen steckt eigentlich der Feind. Und er will dich und mich zerstören. Und natürlich, wie ihr die Geschichte kennt, die haben das dann eigentlich hineingebracht und dann haben die Kämpfer, die drin waren, die Stadttore aufgemacht und dann wurde die Stadt erobert. Wir haben hier eine Stelle, wo Menschen auch mit List und Betrug arbeiten. Die Welt hat sich nicht verändert. Bis heute ist es auch immer noch so, dass wir mit List und Betrug zu tun haben. Heute, wenn wir unser Sündenfaktor betrachten, wieso brauchen wir solch eine Stelle? Dein geistlicher Feind will dich täuschen, damit du Kompromisse mit ihm eingehst und den Willen des Herrn nicht tun kannst. Er will dich täuschen. Er will dich in eine Richtung bringen, dass dein Leben eigentlich schadet und verhindert, dass du dann die Fülle seines Willens tun kannst. Gott will das Beste für uns. Er hat uns in seinem Wort alles schon gegeben, damit wir wissen, wie wir ihm folgen können. Aber der Feind wird dann in unser Leben hineinschleichen und er wird sagen, na hör nicht auf das, ich habe was Besseres für dich. Vertraue einfach deine Gedanken, vertraue deine Logik, überleg dir das alleine. Du bist stark genug, um selbst zu entscheiden, was gut und was schlecht ist. Wozu brauchst du Gott? Was jetzt Gott fragen? Das Wort Gottes überlegen, was im Wort steht? Na, wer braucht das? Das ist ja eindeutig. Du schaffst diese Entscheidung ohne Gott. Das ist gerade dort, in diesem Moment, wo wir glauben, irgendwas ist so leicht, ist so einfach, ist so selbstverständlich und alltäglich, dass wir Gott in diesem Bereich nicht brauchen. Gerade in diesem Punkt beißt die Schlange. Die giftige Schlange. Tatsache ist, wir sind in allen Lebenssituationen, allen Lebensumständen zu 100% von Gottes Gnade abhängig. Wie ist es in uns, für uns als Menschen? Es ist nichts Neues, dass wir Menschen eigentlich das Äußerliche anschauen und von äußerlichen Dingen dann unsere Entscheidungen daraus treffen. Das war auch im Alten Testament in anderen Situationen so, als der Prophet Samuel einen König, den zweiten König für Israel gesucht hat, hat Gott gesagt, geh hin da zu diesem Mann und du wirst dort einen König finden. Der Isai hat Söhne, einer seiner Söhne wird der König sein. Und 1. Samuel 16, Vers 7, nachdem Samuel den Ältesten gesehen hat, der große, der starke, ältester Bruder, da sagt Gott, schau nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz. Der Herr sieht das Herz. Was ist unser Fokus heute? Was brauchen wir? Das ist unser Fazit. Der Herr schaut auf unser Herz auch, aber er kennt auch das, was verborgen ist. Auch die verborgenen Gefahren, die vor uns auch lauern. Fazit heute ist, binde deinen Herrn in allen deinen Lebenswegen ein. Tue nichts ohne Gott. Das ist ja nicht wirklich so kompliziert, oder? Das ist nicht sehr kompliziert, aber das Problem ist, warum tun wir das nicht? Deswegen tun wir es nicht, weil wir glauben, wir haben alles unter Kontrolle. Wir glauben, dafür brauche ich Gott nicht. Ja, für die Hölle, ja, dafür brauche ich Jesus. Weil nur er kann mich aus der Hölle retten. Aber jetzt, für mein Alltagsleben. Aber da sehen wir, da verraten wir, was in unserem Herzen steckt. Dass wir tatsächlich glauben, dass wir so klug und so weise sind. Und nicht erkennen, dass wir den Herrn in allen Lebensbereichen brauchen. Dass er der Schlüssel ist für unseren wahren Erfolg. Er ist der Einzige, der uns helfen kann. Sprüche 3, Vers 5 und 6 sagt es so und auch Vers 7. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen. Da steht allen. Da steht nicht, kenne ihn auf manche deiner Wegen. Die persönlichen Wege schon, die Berufswege nicht, da ist egal. Die Bildungswege, na, da brauchst du ihn nicht. Aber für Familie, ja, da ist er hilfreich. Nein, auf alle deine Wege erkenne ihn. So wird er deine Pfade ebnen. Halte dich nicht selbst für weise. Fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Jesus Christus selbst sagte in Matthäus 26, Vers 41, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist sehr klug, ist ja extrem weise. Schafft das, oder? Was steht da? Das Fleisch ist schwach. So, sind wir bereit, das zuzugeben? Bist du bereit, zuzugeben? Ich, auf mich alleine gestellt, ich bin schwach. Und wenn wir nicht bereit sind, das zuzugeben, wenn wir glauben, wir schaffen das in eigener Kraft, wozu brauche ich Gott? Wozu soll ich beten? Wozu soll ich im Wort forschen? Ich brauche das nicht. Das sind für die schwachen Leute. Ich bin aber stark. Was ist das nicht, was der Herr Jesus sagte? Der Herr Jesus sagte, du bist nicht stark. Ich bin nicht stark. Keiner von uns ist stark. Wer glauben wir, sind wir gegenüber unserem Feind? Die Welt will natürlich, eine der größten Täuschungen dieser Welt ist, dass die Welt will behaupten, das Ganze mit Satan und mit Dämonen und diese dämonische Welt, diese Feinde, die Gott sagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte, Himmelsmächte, Epheser Kapitel 6, und dazu ruft er uns auf, dann, dass wir die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen. Die Welt will uns sagen, ja, das ist ja alles Fantasie, das gibt's ja nicht. Aber wir haben gerade heute gehört von jemandem, der das hautnah erlebt hat. In unserer westlichen Welt versteckt er sich gerne. Geh mal nach eben Haiti, geh mal nach gewisse afrikanische Nationen, da zeigt er sich ganz stark. Weil dort kann er die Menschen einschüchtern. Hier macht er das refinierter. Aber er ist der Feind. Wir haben einen geistlichen Kampf, worin wir stehen. Er ist nicht neutral. Und unser Fleisch ist schwach. Wenn wir glauben, wir können gegenüber dieser listigen Kunstgriffe des Teufels irgendwie bestehen in eigener Kraft, da täuschen wir uns. Wir brauchen die Kraft des Herrn. Und leider ist es so, dass damals, obwohl Josua das Volk gerade dazu geführt hat und richtig geleitet hat, dass sie diesen Bund mit dem Herrn neu beschlossen oder kann man sagen erneuert haben, direkt danach kommt wieder ein schwerer Fehler vor. Wir wollen heute eben die drei Warnungen aus dieser Stelle betrachten. Zeitlose Warnungen. Ich würde mich freuen natürlich, wenn jedes Mal, wenn ich predigen kann, dass ich jedes Mal nur sagen darf, wie schön und herrlich Gott ist. Gott ist schön und herrlich. Aber da er herrlich ist und heilig ist und uns so lieb hat, gibt er uns auch Warnungen. Genau wie ein Vater seinen Sohn auch warnen wird. Und Kinder und Jugendliche, wenn ihr da seid heute, passt ganz genau auf. Weil gerade in eurer Lebenszeit will der Feind euch unbrauchbar machen für die Zukunft. Er will euch, wie wir heute gehört haben, preis Gott für seine Gnade. Aber wie hätte das auch anders ausgehen können im Leben von unserem Bruder Nico? Wir können nur loben und preisen, dass er lebt. Was für eine Gnade! Viele haben es nicht geschafft. Sie wurden richtig zerstört. So, es gibt immer Hoffnung. Aber der Herr will vielmehr, dass wir erkennen, wie der Feind uns zerstören will und dann weise damit umgehen, aus seinem Wort, auf alle unsere Wegen ihn erkennen. So, die erste Warnung, die wir heute merken und die, wo der Herr uns sagt, bitte pass auf hier, tu das nicht. Hier ist eine zeitlose Wahrheit, das musst du immer verstehen, das musst du auch immer erkennen. Und darüber nachdenken, wenn du in dieser Welt zu tun hast, ist Folgendes. Pass auf. Der Gott dieser Welt, ich rede jetzt nicht von dem wahren Gott, der Gott dieser Welt, Satan, spielt nicht fair. Das Wort fair, das weißt du spielst Völkerball mit den Kindern im Park oder so. Was wirst du irgendwann mal ganz sicher hören von irgendeiner der Kinder? Du wirst das hören. Du könntest wirklich fast wetten, wenn das in Ordnung wäre, aber wirst du heute dieser Satz hören? Das ist nicht fair! Das wirst du hören. Das ist unfair! Unfair, unfair! Da gibt es irgendwas in unserer Herz, das sagt, alles muss fair sein. Das ist eigentlich, was das sagt. Meiner Meinung nach ist das ungerecht, was hier gerade passiert ist. Du musst fair spielen. Und natürlich, jedes Kind glaubt, fair heißt, du machst, was ich glaube, du machen sollst. Das ist fair. So wie ich das jetzt sehe, ist richtig. Und ich sehe das jetzt, ich mag das nicht. Und das war jetzt deswegen unfair. Das Leben ist nicht fair. Gott hat nie gesagt, dass das Leben fair ist. Ganz im Gegenteil, er hat uns gesagt, dass er gerecht ist, aber dass wir in einer Welt leben, wo der Feind unfair spielt. Und daher müssten wir aufpassen. Daher müssten wir tatsächlich erkennen, was er tut und wie er unfair spielt. Haben jetzt die Gibeoniter unfair gespielt? Also denkt darüber nach, was hier los ist. Diese Gibeoniter sind Kanaaniter. Sie wissen eigentlich, wenn sie später in der Stelle sprechen, sie wissen, dass sie unter Gottes Gericht stehen. Und sie haben sich entschieden, nicht jetzt hinzugehen und sich in Demut vor Josua zu beugen und zu sagen, Herr, also Josua, wir erkennen, dass wir unter Gottes Gericht stehen, aber wir glauben an Gott und wir bitten, dass du uns rettest, dass du uns verschonst, so wie du Rahab verschont hast. Das machen sie nicht. Sie wollen jetzt nicht eben Gott, der Gott der Israeliten, annehmen. Sie wollen einfach diesen Gefahr entkommen. Sie wollen mit Betrug und List ihren eigenen Weg gehen. Und dafür haben sie dann eine ausgefeilte Lüge vorbereitet, um Israel zu betrügen. Sie haben Antworten auf alle möglichen Einwände vorbereitet. Sie haben Antworten auf das mögliche Misstrauen, das vorkommen könnte, vorbereitet. Und ihr Ziel war, Israel dazu zu verpflichten, nicht zu tun, was Gott eigentlich befohlen hat. Sie wussten, laut Vers 24, dass Gottes Befehl lautete, dass die Einwohner von Kanaan eben unter dem Bann gestellt werden sollten. Und statt ehrlich und offen sich Gott zu unterordnen und zuzulassen, dass Gott gnädig ist, versuchen sie, und haben sie auch geschafft, eben mit List und Betrug das Volk Gottes eben in die Irre zu führen. Wir sehen hier eigentlich auch eine gewisse Schmeichelung. Es ist sehr oft, dass Menschen, die uns betrügen, das in eine schmeichelnde Art und Weise tun. Wie ist das schmeichelnd? Naja, überleg dir, hier sind wichtige angeblich Botschafter, die auf einmal erscheinen, aber sie sind völlig durcheinander. Sie haben ganz klar und deutlich nicht genug Proviant mitgehabt. Sie haben nicht einmal dafür gesorgt, dass sie halbwegs gute Schuhe mitnehmen oder dass sie Schuhe eben auswechseln können für diese lange Reise. Sie haben gar nicht geschaut, dass sie gute Kleidung oder mehrere Kleidungsstücke, das sind nicht einfach Bettler oder so, das sind jetzt hochrangige Botschafter und sie haben nicht mal Zeit gehabt, um alles gut durchzudenken und gut zu planen und sie mussten einfach eilig hin, das war denen so wichtig, sie sind einfach losgelaufen und jetzt sind wir da und alles ist kaputt. Wir haben sogar auf dem Weg leiden müssen, schau unser Brot an, isst du gerne schimmlige Brot? Ist das jetzt nicht traurig? Oh, die hatten so eilig, die müssten wirklich verstanden haben, wie mächtig wir sind. Schmeichelnd eigentlich. Normalerweise würdest du so ein Unternehmen nicht machen, ohne ganz genau zu planen und zu schauen, dass wenn du ankommst, du richtig auftreten kannst, dass du wirklich wie ein Botschafter dich benimmst. Aber nein, sie haben es anders gemacht. Wir wollen zeigen, dass wir es eilig hatten und wir mussten einfach los und wir haben sogar leiden müssen, um hier zu dieser Zeitpunkt erscheinen zu können. Und sie haben auch natürlich schon gewusst, was in Jericho und Ai passiert ist, aber diese zwei Dinge haben sie nicht erwähnt. Vielleicht habt ihr das auch gemerkt. Warum nicht? Naja, wenn sie wirklich von so weit weg sind, ist es unmöglich, dass sie schon davon gewusst hätten. So, jetzt, die erwähnen nur Ägypten und das, was auf der anderen Seite von Jordan stattgefunden hat und sagen, deswegen sind wir gekommen. Sehr schmeichelnd. Immer wieder erleben wir Situationen, wo Menschen uns verführen wollen und sie reden schön. Sie reden sehr, sehr schön. Aber das, was dahinter steckt, ist nicht unser Wohl. Und der Segen Gottes, dass wir Gott wirklich eben dienen sollen und seinen Willen tun sollen, sondern sie wollen ihren eigenen Weg auf uns sozusagen forcieren. Die Gibeoniter waren Götzendiener. Sie wollten Götzendiener bleiben. Sie wollten eben mitten in Israel oder im Land bleiben und halt Frieden schließen mit den Israeliten. Ah, ich sag euch, als ich diese Predigt vorbereitet habe, es war und ist schwer, weil du denkst, wie kann man das heute anwenden? Wir haben heute im Zeugnis eben einen Bereich gesehen und das wird zu Recht oft davor gewarnt. pass auf, fang nicht mal an mit diesen Sachen. Natürlich, die ersten Drogen, die angeboten werden von irgendwelchen Freunden, die sind immer gratis. Aber dann haben wir gehört, wenn man in diese Sache hineinkommt, es bleibt nicht gratis. Und dann ist es lebensdominierend, dann zerstört es das Leben. Ich glaube, diese Dinge sind für uns ziemlich klar zu erkennen. Wir können da klar warnen. Aber wo ist es eher nicht so leicht? Ich glaube, am meisten ist es in geistlichen Sachen. Ich glaube, da ist, wo der Feind heute sehr, sehr stark agiert. Fälschungen des Evangeliums machen es schwer, die Wahrheit von Lüge zu trennen. Und ich weiß nicht, wie oft ich gehört habe, indem ich mit Menschen gesprochen habe, wo sie sagten, boah, es gibt so viele Religionen, es gibt so viele Glaubensrichtungen. Wie soll man halt wissen, was richtig ist? Ich habe keine Ahnung, ich denke nicht darüber nach. Unser Feind ist listig. Wenn du Menschen verwirren willst, was kann man machen? Stell so viele Fälschungen im Raum, dass man als Laie sozusagen, als Nichtkenner, nicht unterscheiden kannst. Nur hier haben wir auch heute gehört, wie das Wort Gottes wirkt. Wenn man das Wort Gottes liest und sich nicht auf den eigenen Verstand stützt, sondern die Frage stellt, was steht in diesem Buch? Und das ehrlich nachgeht, der Herr gibt die Antwort. Das Problem ist immer wieder, ich versuche mit meinem Denken, so sehe ich die Sache. Das ist meine Meinung. Ich stütze mich auf meinen Verstand und ich sehe es so. Und wer bist du, dass du mir sagst, dass es nicht so ist? Und die Antwort darauf ist natürlich, ich bin überhaupt niemand. Ich habe null Autorität. Die Frage ist nicht, was sagt Stern? Das ist völlig egal, was Stern sagt. Die Frage ist, was sagt das Wort Gottes? Was steht in diesem Buch? Und was wir heute sehen, ist, dass der Feind uns sehr gerne betrügt, fälscht, in die Irre führt. Es gibt sogar Menschen, die religiöse Betrüger sind. Menschen, die behaupten, wenn du jetzt so viel Geld spendest, bekommst du Gesundheit, bekommst du Wohlstand, bekommst du das, was dein Herz begehrt, weil Gott will, dass du bekommst, was du willst. Und dann spendet man Geld, erwartet diesen Gesundheit oder Wohlstand oder was auch immer. Es trifft nicht ein. Warum nicht? Weil Gott das nicht versprochen hat? Weil das eine Verdrehung des Wort Gottes ist? Was haben die Gibeoniter auch damals gesagt, als sie zu denen gekommen sind in Vers 9? Wir sind aus einem sehr fernen Land gekommen, um des Namen des Herrn, deines Gottes willen. Wir haben erkannt, wer euer Gott ist. Das stimmt nicht. Wir müssen echt aufpassen. Für die Jugend, ein Bekannter von mir sagte eben, Mädels, Mopeds und Kohle sind die Verführungen. Also ein Moped oder Mofa oder was auch immer diese Dinge damals. Vielleicht ist heute was anders. Vielleicht ist es Mädels und ein Auto und Kohle. Will verdienen. Ich will Dinge haben. Man könnte vielleicht dazu heute Unterhaltung geben. Ich sitze den ganzen Tag vor Netflix oder Amazon Prime oder vor irgendwas anders und verschwende meine Zeit mit alles Mögliche, das eigentlich nur mich betrügt und in der falsche Richtung führt. Der Feind manipuliert, verführt und zerstört. Und unsere Aufgabe ist, aufzupassen. Er spielt nicht fair. Und dann zweitens, pass auf. Ohne Gottes Hilfe wirst du die List dieser Welt nicht erkennen. Da ist unsere Aufgabe zu beten und das Wort Gottes zu suchen. Das ist extrem wichtig. Die Israeliten haben die Möglichkeit, dass diese Menschen, also sie haben verstanden, dass diese Menschen vielleicht nahe wohnen. Vers 7 und 8 steht sogar da. Vielleicht wohnt ihr in unserer Nähe. Wie können wir da einen Bund mit euch machen? Sie haben diese Gefahr verstanden. Sie wussten auch, dass Mose sagte in 2. Mose 34, Vers 12, hüte dich davor, einen Bund zu schließen mit den Einwohnern des Landes, in das du kommst, damit sie dir nicht zum Fallstrick werden in deiner Mitte. Sie wussten das. Und jetzt stellten sie die Frage, warum haben sie dann nicht einfach mehr nachgehakt? Warum haben sie nicht genauer nachgefragt? Was war der Grund? Naja, kaputte Kleider, kaputte Schuhe, kaputtes altes Brot, kaputte alte Weinschläuche und ein sehr, sehr klares Bekenntnis. Wir sind von sehr, sehr weit weg. Seid ihr wirklich, woher? Wir sind von sehr weit, hier sind die Beweise. Sehr weit. Ihr wollt jetzt nicht jetzt sagen, dass wir euch betrügen, oder? Naja, wie soll man wissen? Und Vers 14 ist eigentlich der Schlüssel für diese gesamte Stelle. Da nahmen die Männer Israels von ihrer Speise. Bäh. Okay, Kostprobe. Ist es wirklich schlecht? Ja, das ist schlecht. Muss sehr alt sein. Und es war sicher sehr alt. Keine Frage. Aber das hat nichts damit zu tun, wo sie wohnen. Was haben sie aber nicht getan? Aber den Mund des Herrn befragten sie nicht. Diese Menschen wussten, dass im 5. Mose 20, Vers 10, wie sie das alles wussten, weiß ich nicht, sagt uns das Wort nicht. Aber sie wussten, dass wenn ein Volk von weit weg eben Israel begegnet, die sehr fern von dir liegen, da wurde es von dem Herrn sogar erlaubt, dass sie Frieden schließen. 5. Mose 20, 10, wenn du vor einer Stadt ziehst, um gegen sie Krieg zu führen, so sollst du ihr Frieden anbieten. Antwortet sie dir friedlich und öffnet sie dir die Tore, so soll das ganze Volk, das darin gefunden wird, dir fronpflichtig und dienstbar sein. Und dann später, so sollst du es mit allen Städten machen, die sehr fern von dir liegen. So, okay, wir sind von weit, weit weg her. Ihr dürft mit uns einen Bund abschließen. Nur, das war nicht der Fall. 4. Mose 27, Vers 21 gibt uns eine klare Erklärung, was da wäre möglich gewesen. Sie hätten einfach den Priester Eliezer holen können und sagen, komm her mal, wir fragen mal Gott. Und da steht, und er soll vor Eliezer, dem Priester, treten. Der soll für ihn das Urteil der Urim erfragen, wer vor dem Herrn. Nach seiner Weisung sollen sie aus- und einziehen, er und alle Kinder Israels mit ihm, die ganze Gemeinde. Einfach Gott nachfragen. Die hätten eine Ja- oder Nein-Antwort bekommen. Direkt. So hat es damals funktioniert. Aber das haben sie nicht getan. Warum? Das ist ja eindeutig. Wozu brauchen wir Gott? Es ist ja klar. Es gibt nur eine klare Antwort hier. Schau die Beweise an. Heute sehen wir das auch immer wieder. Einer der Lieblingsbereiche ist eben, wie ist diese Welt überhaupt entstanden? Ja, schau die Beweise an. Die Steine sind Millionen von Jahren alt. Wirklich? Wie alt hat Adam ausgeschaut, als Gott Adam geschaffen hat, als er 2 Minuten alt war? Ein erwachsener Mann. Ich schätze, mindestens hat er so ausgeschaut wie ein 18-, 19-Jähriger. Aber wie alt war er? 2 Minuten. Ist es schwer für Gott, etwas zu schaffen, das alt ausschaut? Nein. Nur weil etwas so ausschaut, heißt lange nicht, dass es so tatsächlich ist. Schau die Jeans an, die Leute heute tragen. Die schauen aus, als ob sie wirklich 30 Jahre alt sind. Und die sind nagelneu. Sind gerissen und alles Mögliche. Also wie alt sind die? Die sind ja urteuer auch. Na, die sind sicher 50 Jahre alt. Nein. Warum sind wir so blöd, dass wir einfach das glauben, weil irgendjemand sagt, hier, wir haben das getestet, aber diese Tests, sind sie wirklich so zuverlässig? Eigentlich nicht. Da gibt es viele Gründe zu überlegen. Und Tatsache ist, es dreht sich nicht nur darum, wie alt diese Steine vorkommen, sondern so viele andere Dinge. Diese Welt ist viel, viel, viel zu kompliziert. Es ist nicht möglich, dass diese Welt durch Zufall entstanden ist. Schau einfach die diese Blutgerinnsel, das du brauchst, wie dein Blut dann eigentlich, wenn du dich schneidest, dann aufhört und ist da eben, du verblutest nicht. Da muss alles perfekt sein. Da muss alle Komponenten müssten vorhanden sein, sonst bist du im 0,nix eigentlich tot. Es sind so viele Dinge. Die Welt will sagen, glaube einfach das, was du siehst und was behauptet wird. Aber Gott sagt, nein, frage nach. Ich habe dir mein Wort gegeben, damit du weißt, was die Wahrheit ist. Sehr oft auch heute in dieser Welt wird behauptet, ich muss einfach meine Gefühle folgen. Und da, wenn wir nicht nachfragen, dann fahren wir oft in der falschen Richtung. Das ist nicht bei uns neu. Ihr kennt Simson, eigentlich ein Richter. Er hat sich verliebt in Delilah. Das war für ihn die Frau, die er haben musste. Nach einer anderen Frau, die er haben musste, da ging alles schief. Aber die ist Philisterin. Eigentlich nicht Gottes Wille für Simson. Aber er muss sie haben, er muss sie haben. Und dann kommen die eben Oberhäuptlinge von der Philister zu Delilah und sagen, bitte sag uns, finde heraus, woher er seine große Kraft hat. Weil ich persönlich bin der Meinung, also steht nirgendwo in der Schrift, wie Simson ausgeschaut hat, aber ich glaube nicht, dass er wie ein Arnold Schwarzenegger ausgeschaut hat. Der schaute eher aus wie ein Stan Shelton. Und wenn ich jetzt vorgehen würde und diesen Tor, das da Einfahrtstor ist hier auf der Post, wenn ich das jetzt in eigener Kraft heben würde und irgendwo hintragen würde, da würdet ihr auch, glaube ich, die Frage stellen, wie schafft er das? Das ist ja ein kleiner Maxwell, der hat ja gar keine Muskeln. Und die Antwort darauf ist, naja, das ist, weil der Geist Gottes durch ihn Kraft gegeben hat. Du kannst da Richter Kapitel 16 lesen für diese Stelle mit der Lila, aber sie wollten wissen, woher kommt diese Kraft, weil es nicht eindeutig war von Aussehen her. Und der Punkt ist, er glaubte seine Frau, als sie sagte, sag mir, wo seine Frau, diese Freundin, sag mir, wo deine große Kraft herkommt. Ich will wissen, wenn du mich liebst, dann sag's mir. Ich meine, jedes Mal, als er ihr was sagte, hat sie dann die Philister gerufen. Denkt er nicht? Naja, ich bin verliebt. Und wozu führte das dann zum Schluss? Zerstörung. Am Ende war es ihm zu viel und er hat die Wahrheit gesagt. Sie hat Haare seines Kopfes geschoren. Sie haben ihn genommen, seine Augen haben sie dann eben ausgestochen. Und er war dann Sklave. Und so führt es auch immer, wenn wir den Betrug dieser Welt glauben, wenn wir die Lügen anderer Menschen glauben. Ich hab dich lieb, ich hab dich so sehr lieb, aber ich will dein Gott nicht. Dann haben sie uns auch nicht lieb, weil wir lieben unseren Herrn. Wir müssen wirklich aufpassen, weil die Folgen, wenn wir uns einfach diese Dinge hingeben und zulassen, dass wir betrogen werden. Pass auf, du wirst die Folgen deiner Entscheidung tragen müssen. Gott will uns warnen. Gott will diese Dinge verhindern. Aber die Auswirkungen sind echt. Vielleicht war es damals, dass Josua so viel um die Ohren hatte. Es gibt die Hethiter, die Amoriter, die Kanaiter, die Pharisiter, die Heviter, die Jebusiter. Die wollen alle gegen uns kämpfen. Ich habe so viel um die Ohren. Ich habe keine Zeit zum Nachfragen. Das ist ja ganz klar. Ja, mach einen Bund. Wir machen weiter. Oh oh. Nein, jede Situation ist wichtig. Nimm Zeit. Vertraue dem Herrn. Suche seinen Willen in deinem Leben. Der Josua hätte fragen sollen, er wusste besser. Wenn wir daran denken, welche Folgen sind daraus entstanden? Naja, wir haben gelesen, Israel hat dann Frieden beschlossen im Namen des Herrn. Sie haben den Namen Gottes mit Frieden, mit dieser Kanaaniter verbunden. Und jetzt, später, merken sie, dass sie direkt in der Nähe sind, 3 Tagesreise weg. Und jetzt sind sie verpflichtet, dieses Volk eigentlich auch zu bewahren, aber dann später, Kapitel 10, zu verteidigen sogar. Jetzt haben sie nicht mehr Handlungsfreiheit. Jetzt können sie nicht einfach dorthin gehen, wo der Herr sie führt. Jetzt kommt ein Hilferuf von den Kanaanitern, die Menschen, die eigentlich unter Gottes Gericht stehen, und Israel muss die Kanaanitern verteidigen. Sich selbst in Gefahr bringen für Feinde Gottes. Warum? Weil sie mit diesen Feinden Frieden geschlossen haben. Weil sie nicht nachgefragt haben. Die Handlungsfähigkeit ist weg. Und wie oft ist es, dass wir auch unsere Handlungsfähigkeit, unsere Freiheit, um zu handeln, wie der Herr will, eingrenzen lassen, weil wir irgendwelche Lügen dieser Welt glauben. Ein Vater, der einen besseren Jobangebot bekommen hat. Und dann zieht er einfach hin, weil dort gibt's eine bessere Aufstiegsmöglichkeit. Aber dort gibt's keine Gemeinde. Naja, okay, macht nichts. Wir werden irgendwie da durchkommen. Echt? Und deine Kinder? Und deine Frau? Und dich selbst? Hast mehr Kohle? Ist das so toll? Eines Tages stehst du vor dem Herrn. Wo ist deine Kohle? Mit dir? Ist der Herr beeindruckt? Nein. Was tun wir für den Herrn? Wir machen so viele Kompromisse, die nichts bringen und uns eigentlich einschränken in unserer Fähigkeit, dem Herrn zu dienen. Vielleicht gibt es jemanden, der würde gerne, der Herr hat diesen jungen Mann dafür eigentlich vorbereitet, dass er in der Gemeinde dient als Ältester, als Pastor. Aber dann kommt ein Delilah vorbei, ein Mädchen, das Jesus gar nicht kennt, aber boah, Mann, sie ist ja richtig hübsch. Oder es kann auch umgekehrt sein, eine Frau. Und sie sucht verkrampft nach einem Freund. Und da kommt irgendeiner vorbei. Und er sagt, oh, du bist hübsch. Und sie ist auch hübsch. Aber ist das Gottes Wille? Ist das wirklich, wofür ich lebe? Kann ich nicht etwas größer, etwas langfristiger denken? Sieht Gott mein Not, das, was ich brauche? Absolut. Hat Gott jemanden für dich und für die anderen auch schon ausgesucht und weiß er schon, wie das sein soll? Ja, das weiß er schon. Vertraue dem Herrn, warte auf den Herrn. Weiß, dass der Herr zu seiner Zeit das geben wird, was dir wirklich gefallen wird und auch eine große Freude gibt und auch die Zukunft mit dem Herrn ermöglicht, dass du ihm dienen kannst. Wofür lebt man sonst als Christ? Für uns selbst? Vielleicht ist da ein bisschen das Problem, das wir immer wieder haben, oder? Aber ich will das. Ich möchte das. Und genau das ist, was der Feind dann anspricht. Ja, du willst das. Ja, nehme. Ist eh alles gut. Und dann, was passiert? Boom. Dann ist die Falle schon zu. Und man ist drinnen. Pass auf. Die Folgen dieser Entscheidung musst du tragen. Die konnten die Städte natürlich nicht erobern. Die haben dort keine Beute nehmen können. Es gab Unzufriedenheit unter dem Volk. Aber das Schlimmste ist eigentlich hier, Gottes Plan durfte und konnte hier nicht erfüllt werden. Leider, diese Situation war nicht das, was Gott wollte. Hunderte Jahre lang hat er diese Bevölkerung eben Zeit gelassen, um umzukehren. Aber jetzt wollten sie es nicht. Jetzt ist Zeit für Gericht. Aber Israel hat Frieden mit dem Feind geschlossen. Beziehungen, beruflich, Gesundheit. Wir versuchen dem Herrn immer wieder mit unserer Gesundheit und meinen, ich kann so leben, wie ich will, tun, was ich will und du schuldest mir gesunde Gesundheit her. Aber nein, deine Entscheidungen, meine Entscheidungen, das trifft uns. Die Auswirkungen müssten wir tragen. Liebe Geschwister, Tatsache ist, in dieser Stelle haben wir starke Warnungen. dass wir jeden Tag mit dem Herrn wandeln müssen und dürfen, weil der Feind uns zerstören will. Er will das nicht nur tun, indem er uns frontal angreift, sondern indem er durch diese Hintertür hineinkommt. Schmeichelnd, betrügend und listig uns zerstört, indem er uns von irgendetwas überredet, das wir behaupten zu brauchen oder sogar behauptet er, wir tun dürfen. Ihr dürft ja Frieden schließen, die sind von weit weg. Das Problem aber ist, wir müssen Gott fragen. Wir müssen mit dem Herrn die Entscheidungen des Lebens treffen. Liebe Geschwister, beide, binde deinen Herrn in allen deinen Lebenswegen ein. Tue nichts ohne Gott. Frage nach, suche ihn. Und je früher, desto besser. Warte nicht, bis alles kaputt ist und dann erst suche Gott. Es ist viel besser, vorbeugend zu wirken, als heilend. Lass zu, dass Gott dich wirklich beschützt. Und pass auf, dass du nicht dich auf deinen eigenen Verstand schützt. Dein eigener Verstand führt dich in die Irre. Aber Gottes Wort gibt Weisheit. Wache und bete. Erkenne die Begrenzung deiner Wahrnehmung. Gefühle und Wahrnehmungen können uns leicht in die Irre führen. Das schaut alles so klar und deutlich aus, aber ist nicht immer so klar und deutlich. Übernehme die Verantwortung für die Folgen deiner Entscheidungen. Am besten vorher, bevor du die Entscheidung triffst, denk darüber nach. Was sind die Folgen? Was könnten die Folgen sein? Und dann vertraue dem Herrn und geh Schritt für Schritt mit dem Herrn. Und wenn du dann einen Fehler machst, weil du betrogen wurdest, steh dazu, bring es in Ordnung mit dem Herrn, steh auf und geh weiter. Aber lass dich vom Wort Gottes führen. Josua hat Frieden geschlossen und er stand zu seinem Wort dann mit den Gibeonitern. Vielleicht würdet ihr auch denken, wieso? Die haben ihn betrogen. Da ist kein gültiger Vertrag da, das ist Betrug. Damals wie auch heute, wenn du im Namen Gottes etwas versprichst und dann hältst du das nicht ein, wer kommt dann in Verruf? Gott selbst. Gott selbst. Es ist so wie ein Mann, der mit einer ungläubigen Frau eine Beziehung startet, aber gar nicht mal sagt, hey, ich bin gläubig und ich kann nur einen gläubigen Frau eigentlich heiraten. Ich will nur eine gläubige Frau heiraten. Der gläubige Mann sagt gar nichts, aber der startet eine Beziehung. Und dann nach einem Jahr oder so sagt er, weißt du was, ich habe es dir noch nicht gesagt, aber eigentlich bin ich gläubig und ich kann nur eine gläubige Frau heiraten und du bist nicht gläubig. Was wird die Frau denken? Sie wird denken, was für ein Glaube ist das? Was für Menschen sind das? Ein Jahr lang führen wir nette Beziehungen, auf einmal geht's nicht? Seht ihr, wie das Gott in Verruf bringt? Viel besser ist, dass wir ehrlich sind, dass wir offen sind, dass wir im Vorhinein sagen, Herr, bewahre mich von meinem Weg, führe mich auf deinen Weg. Zeig mir, was du willst und hilf mir, Herr. Und so wird der Herr das dann auch tun. Er ist treu. So, liebe Geschwister, das ist keine leichte Stelle, aber ich möchte mit Jakobus 4, Vers 6 bis 8 abschließen. Wie können wir den Feind überwinden? Jakobus 4 sagt, darum spricht Gott, Gott widersteht den Hochmütigen. Den Demütigen aber gibt er Gnade. So unterwerft euch nun Gott. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Gott will ein ungeteiltes Herz. Und das ist, wo der Segen Gottes auch verbunden ist. Reinigen wir uns die Hände, heiligen wir unsere Herzen, geben wir uns den Herrn ganz und gar hin und wir werden merken, wie er dann wirklich dann frei ist, um seinen Willen durch uns zu bewirken. Und damit können wir rechnen, nicht nur in der Gemeinde, sondern in alle unsere Lebenswege. Gott will, dass wir ihn verherrlichen in der Arbeit, in unseren Beziehungen, in der Gemeinde, in der Schule, wo auch immer wir sind, in der Freizeit. Und wenn wir dieses Ziel vor Augen haben, dann können wir das in seiner Gnade auch erreichen. Lasst uns beten miteinander.